mal eine ganz andere Farbe. So, passt ja zu unserem Thema. Herzlich willkommen. Wir haben letztes Mal ja ein Zwischenspiel eingelegt, haben uns ein bisschen über Farbe unterhalten. Und wir wollen jetzt quasi die erste Vorlesung, das ist eine Lüge hier, wo wir heute nochmal fortsetzen, auch mit einem wichtigen Thema, das Sie für das Übungsblatt brauchen. Da geht es dann ja auch um Typografie. Aber zunächst erstmal vielleicht noch die Farblehre aus HCI-Gesichtspunkten kurz abschließen. Hier geht es jetzt im Wesentlichen darum, nicht was ist Farbe, wie können wir das definieren, welche Systeme gibt es und so weiter, sondern wie können wir Farbe einsetzen am User Interface. Das heißt, was sind die Einsatzszenarien? Und das Erste, was auffällt, wenn wir uns auch an die ganzen Diskussionen erinnern, wir können mit Farbe zweifellos die Aufmerksamkeit lenken. Ja? Klare, deutliche Farbkontraste, ja, lenken direkt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte. Das werden Sie dann in der Übung auch ausprobieren selber. Wir können mit Farbe auch Elemente gruppieren, auch User-Interface-Elemente. Also zum Beispiel in bedienbare, nicht bedienbare, das kennen Sie alles. Es geht ja nur darum, dass ich Ihnen das nochmal bewusst mache, bevor Sie dann in den Gestaltungsprozess einsteigen. Wir können sowohl ordinale Daten, also nominale Daten sowieso, ordinale Daten und auch quantitative Daten, können wir mit Farbe kodieren. Bei den ordinalen Daten, das sind also was für Daten? Daten, die genau geordnet und wohl unterscheidbar sind. Da ist eine wichtige Funktion, ist das Suchen und Identifizieren. Und da wählen wir im Wesentlichen Daten, also oder Skalen, wir schauen uns gleich die Skalen an, wie bei nominalen Daten. Das heißt, Farben, die sehr, sehr gut unterscheidbar sind. Schauen wir uns gleich noch an. Ist dagegen die Funktion, die hier ist die Funktion Suchen und Identifizieren und hier ist die Funktion Übersicht zu bekommen oder zu vergleichen. Ja. Da würden wir dann Abbildungen auf Farbskalen wählen, wie bei quantitativen Daten. Ja. Beispiele dazu wären zum Beispiel ein modifizierter Farbkreis, Teil nur oder stärker modifiziert. Das Problem dabei ist, gerade bei den quantitativen Daten, was ist 0 zum Beispiel? Schwarz könnte ja sein, ja. Könnte aber auch weiß sein. Also wir haben da einfach ein Problem. Farben sind nicht oder wenig von Natur aus quantitativ oder sind nicht gut geordnet. Regenbogen, hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, wäre natürlich eine Lösung. Auch eine Lösung wäre so Farbkörper, also die Temperatur, Farbtemperatur eines Körpers, zum Beispiel des schwarzen Körpers. Also wenn es schwarz ist, wissen Sie alles, dann ist er kalt. Und wenn er fast weiß glühend ist, gelb glühend, dann ist er sehr heiß. Also das ist dann ein höherer Wert. Das interpretieren auch die meisten Leute. Wir schauen uns das nochmal im Detail an. Was ich jetzt nur hier nochmal mit andeuten will, quantitative Daten sind ja in der Regel irgendwelche kontinuierlichen Werte. Und es ist ganz, ganz oft sinnvoll, das zu quantisieren, ja, und nicht solche durchgängigen Farbenskalen zu benutzen, sondern da deutliche Stufen zu machen. Haben Sie eine Idee, wie viele Stufen da sinnvoll sind? damit die Menschen das gut, sehr gut unterscheiden können? Was schätzen Sie? Sie überlegen gerade so.
256.
Ja, das ist eine Schätzung. Okay. Sie überlegen auch gerade so heftig. Was meinen Sie, wie viele Stufen sind sinnvoll? Wenn ich schon sage, deutlich Stufen.
8, 16, 32.
Also ich wäre eher bei 8. Weil es ist extrem schwer, aus so einem Kontinuum einen genaueren Wert überhaupt abzulesen. Also tendieren wir eher dazu, es dann deutlich zu machen. Und das genaue Ablesen eines Wertes ist extrem schwierig aus einer Farbskala. Aber wir betrachten das nochmal. Aber es ist wichtig, Sie können an verschiedenen Stellen quantisieren. Sie können sowohl die Werte quantisieren und dann darstellen. Also es ergibt dann ja natürlich auch ein Dreieck. Oder Sie können im Farbraum quantisieren, das beide Möglichkeiten sind da. Wir unterscheiden verschiedene Farbskalen. Für diese Darstellung brauchen wir immer Skalen. Und als wichtigste unterscheiden wir mal Grauwertskalen, wo wir nur die Helligkeit variieren und in der Regel auch einen Grauwert benutzen. Und Farbskalen, da wo wir Sättigung und Farbton verändern. Die Farbskalen müssen wir irgendwie im Rechner, in unseren Programmen auf RGB abbilden, typischerweise. Und das ist nicht immer effizient möglich. Also muss man mal schauen, obwohl das in der Regel bei unseren Prozessorgeschwindigkeiten heute auch kein Problem mehr ist. Das heißt, wir haben uns ja bestimmte Sachen angeschaut. Man wählt gerne dann HSV, weil das wahrnehmungsmäßig, also es ist nicht ideal in der Abständigkeit, aber es entspricht eher der Wahrnehmung oder HLS. Und das sind eben Systeme, die einfach auf RGB abzubilden sind. Während zum Beispiel, okay, das heißt, ja, Sie haben kein Glück. Ich werde jetzt, wenn ich den Satz beendet habe, mein...
der ist auch so, vielleicht könnte es...
Das ist ein Vario, ja?
Ja.
Ja, dann retten Sie mich jetzt direkt, ohne dass ich in mein Büro laufe, danke. Ich möchte nicht. Hm? Ich nehme das jetzt weg. Gut. So. Aber so einfach gestaltete Farbskalen sind oft nicht optimal. Speziell entwickelte Farbskalen, wir werden da nochmal drauf eingehen, sind oft effizienter für den User. Aber ich möchte Ihnen einen Link geben, und das ist genau der Color Brewer von Cindy Brewer. Also das ist nicht, wie Sie Farbskalen erbrauen können, obwohl sie so heißt. Der ist ganz interessant, der ist auch subjektiv getestet. Sie können mal draufgehen oder sollten mal draufgehen. Das heißt, wenn Sie mal Farbskalen auswählen müssen und keinen Spaß haben, sich sehr viel damit zu beschäftigen, so intensiv reinzugehen und so weiter, dann finden Sie da garantiert gute Anregungen, die Sie dann natürlich auch leicht variieren können. Schauen Sie danach, es sind auch Erläuterungen da, was man da alles mit anstellen kann, unter welchen Bedingungen man das machen soll. Aber die Grundlage für, oder Ihr Problem war es, eine Karte zu kolorieren. Ja? Also ist da auch angegeben, das ist auch immer das Beispielbild. Das heißt, irgendwie ein aneinandergrenzende Farbflächen, was weiß ich, und die jetzt zu kolorieren und dann unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Also was weiß ich, hier rot machen, grün, blau, gelb und so weiter, dass die gut unterscheidbar sind nach irgendwelchen Kriterien. Also Ihr Problem ist immer nicht das allgemeine Problem, wie wähle ich eine Farbskala zum Beispiel auf einer Webseite, sondern kolorieren von solchen Karten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. Okay. Das ist das Grundproblem, was Sie hier angegangen haben. Nur interessant ist es und gut ist es, danach zu schauen, weil das sind eben auch subjektiv getestete Skalen. Also die sind nicht ganz willkürlich, sondern das sind gute erste Würfe immer. Und ich würde Ihnen empfehlen, zu versuchen nachzuvollziehen, warum das so ist. Okay, die Grauwertskalen. Da wissen wir, wenn wir Gleichabständigkeit haben wollen, müssen wir die skalieren. Und zwar nach unserer Wahrnehmung, sonst sind sie nicht ähnlich. Stevens sagt ungefähr, der Exponent ist hier ungefähr gleich 3. Zumindest beim visuellen System, also dass hier nochmal auf eine Normhelligkeit normiert wird, ist nicht schlimm. Das Interessante ist, dass mit der Gamma, mit dem Gamma des Bildschirms, sich fast ausgleicht. Da könnte man jetzt von Zufall reden, aber es ist wahrscheinlich kein, naja, natürlich ist es Zufall. Einmal ist es die Elektronenröhre, die da reingespielt hat, und einmal ist es das visuelle System. Das heißt, meistens kommt es hin. Nur wollen Sie es richtig haben, müssten Sie es nochmal kalibrieren. Respektive, Sie müssen eine Vorverzerrung machen, weil Ihr System ja sowieso die Gamma-Korrektur schon macht. Also schauen Sie nach, dass Sie das gut gleichabständig hinkriegen, wenn Sie eine Gleichabständigkeit haben wollen. Aber das ist jetzt mal was Interaktives. Da haben Sie jetzt mal 5 Farbflächen und jetzt bringen Sie die mal in Ordnung. Sie dürfen es versuchen, ja.
Also ich würde das Violette auf der linkesten Seite haben,
ja.
Dann grün, dann gelb, orange und rot. Würde ich machen, denn also ich gehe von dem RGB aus und also habe ich das Rote einfach auf der rechtesten Seite gehabt, also meine Farbe, die ich als wärmste finde und blau eben als kälteste, und die anderen könnte ich schon dann so einstufen dazwischen.
Sie haben dann zufällig auch die Regenbogen Farbskala benutzt, ja. Alle mit einverstanden? Bitte? Nein, Sie sollen diese 5 Farben, ist Ihre Aufgabe, in eine Ordnung bringen. Also eine Reihenfolge angeben. Und damit haben Sie natürlich dann eine Skala. Und er hat gewissermaßen die Regenbogen vorgeschlagen. Also blau-violett, dann hat er gesagt grün, dann gelb, orange, rot. Hätten Sie einen anderen Vorschlag? Oder würden Sie es auch so machen?
Ich würde gelb, orange, rot nehmen und dann grün und violett. Nach dann, also für mich ist die Ordnung, ich sortiere zuerst nicht nur warme Farben und dann die kalten, und die wärmste ist dann gelb und dann geht es bis zum Rot und die kalten dann zuerst dann grün und dann kälteste nicht dann.
Blau. Sie macht es genau umgekehrt. Das ist genau das. Ja, nein, das ist ja auch in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Was wir hier daraus nur lernen, es gibt keine absolut natürliche Ordnung von Farben. Die gibt es einfach nicht. Ja? Denken Sie mal an die ganzen Farbordnungssysteme, habe ich Ihnen gesagt, da gibt es hunderte und alle haben ihre Rechtfertigung. Also wenn es nur um die Ordnung geht. Ja? Also das ist durchaus schwierig. Die meisten Leute, Sie haben jetzt auch eine Methode gesagt, Sie sagen, okay, niedrig ist für Sie, oder am Anfang sind die warmen Farben und dann kommen die kalten Farben. Sie haben sich wahrscheinlich am Regenbogen orientiert. Ja. Es gibt nichts Richtiges. Wichtig ist, die meisten Leute, oder alle Leute, wir haben das nicht im Detail, sehen bei unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Helligkeiten. Ja? Also gelb ist immer heller als blau oder rot. Und das ist immer ein Ordnungskriterium. Also man könnte auch nach Helligkeiten jetzt sortieren, diese Farben. Ja. Dann käme sowas raus wie wahrscheinlich gelb, grün, Vielleicht dann Orange, Rot und Blau. Ja. Das würden viele Leute auch als natürlich empfinden. Weil, wenn wir solche Farben jetzt auch noch in unterschiedlichen Sättigungen und unterschiedlichen Helligkeiten anbieten, und ich schmeiße Ihnen hier 30 Farbplättchen auf den Tisch und sage mal, sortieren Sie. Also noch viel mehr als die. Dann werden Sie feststellen, irgendwie sortieren die meisten Leute sie nach diesen Kriterien. Und deshalb sind die für uns auch wichtig. Also Helligkeit, Farbton und Farbsättigung. Hier haben wir ja nur die Auswahl quasi zwischen Farbtönen gehabt. Ja, und haben da dann eine Ordnung gemacht, wie Sie sehen, unterschiedliche, vollkommen in Ordnung. Aber auch die Helligkeiten nehmen die meisten Leute als Kriterium auf für eine Sortierung. Also gibt es zig Untersuchungen, wenn man die Leute das frei hat machen lassen, funktioniert das. So, und das sind ein paar Beispiele, die man so auch dann in der Literatur findet. Hier eine Grauskala, dann eine Spektralskala von Blau, Grün, Gelb, genauso wie Sie es gemacht haben. Dann eine einzelne Frequenz, Sequenz zwischen Weiß und Rot, also quasi versucht, da Zwischentöne zu finden. Dunkelrot hier. Das ist Teil der, oder sagen wir mal so, das in Anlehnung an die spektralen Farben, wie auch immer, finde ich aber auch nicht so schön. Das ist eine typische Blauskala, auch das ist sinnvoll, korrespondiert auch gut mit der Grauskala. Also hier die Blautöne gemacht. Und das ist auch etwas Besonderes, was oft vorkommt, dass man Plus- und Minuswerte darstellen muss, ja, und dass man in der Mitte etwas Neutrales haben möchte. Ja? Also das nennt man dann Double-Ended-Skalen. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Schauen Sie sich das doch mal an. Also Sie kommen immer mal in die Not zu wissen, was die Color Brewer, was die Cindy Brewer da gemacht hat. Sie hat einige hundert Skalen in unterschiedlichen Auflösungen da angegeben, die zumindest alle funktionieren, würden die Designer sagen. So, und jetzt wollen wir noch ein paar einfache Regeln. Wenn Sie sich mehr Arbeit machen wollen und selber solche Skalen entwickeln, Farbskalen, dann geht das natürlich. Dann gibt es aber ein paar einfache Regeln, die oft helfen. Also, wenn Sie für quantitative Daten oder ordinale Daten eine wahrnehmungsmäßig geordnete Sequenz haben wollen, dann bietet sich als erstes immer die Grauwertskala an, weil da haben die meisten Leute irgendwie ein Gefühl. Also es kann zwar sein, dass es genau invers ist, also was ist 0 und was ist maximal, aber Sie haben ein Gefühl für die Stufigkeit. Sie können also fast Werte, wenn Sie sie richtig darstellen, daraus ablesen. Was auch gut funktioniert, ist eine Rot-Grün-Skala. Gerade wenn Sie Plus und Minus, könnten Sie auch Grün, können Sie auch durch Blau ersetzen. Wasserhahn, Rot und Warm und Kalt, das funktioniert auch. Das sind jetzt echte Komplementärfarben, auch in unserer Wahrnehmung. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, aber beide Skalen funktionieren in der Hinsicht, um zwei Werte darzustellen, also so Double-Ended-Skalen. Und als letztes auch noch möglich sind Sättigungsskalen, das heißt verweichlichen, also verweißlichen oder verschwärzlichen, auf dem Bildschirm fast immer verweißlichen, also stärker Pastelltöne einzusetzen als sonst. Nur eins ist sehr, sehr wichtig. Farbe ist dreidimensional. Es wird Ihnen nicht gelingen, diese drei Dimensionen in die Wahrnehmung zu übertragen. Ja? Also Sie können nicht eine dreidimensionale Größe mit Farben kodieren. Könnten mal ein Experiment machen. So Vektoren, dreidimensionale Vektoren, hat ja jeder eine Vorstellung. Ob wir irgendwie dazu kommen, dass in der Lage sind, alle möglichen Vektoren dann mit Farbe zu kodieren. Sind wir nicht. Funktioniert nicht. Das ist theoretisch möglich, aber nicht in der Praxis nicht möglich. Also Farbe am besten nur für eine Dimension einsetzen. Zwei Dimensionen, also zum Beispiel Helligkeit und Sättigung, kann man kombinieren. Das können wir auch wahrnehmen. Das muss aber sehr, sehr sorgfältig gewählt sein. So, haben Sie ein großes Detailreichtum, deshalb auch die Bevorzugung der Grauwertskala, dann sind die Luminanzskalen oder Grauwertskalen immer geeigneter als alle anderen. Haben Sie nur wenige Werte, wenige Stufen, die Sie darstellen wollen, dann können Sie Farbton- oder auch Farbsättigungsskalen benutzen. Das heißt, brauchen Sie viele Stufen, eher auf die Luminanzskala gehen. So, jetzt noch eine Frage. Sie wollen es ja selber entwickeln, solche Skalen. Sie sollen gleichabständig sein. Da haben wir gelernt, da hilft CELUV. CELUV. Da haben Sie dann eine Farbnormtafel, die sieht so ein bisschen gedrungen aus, so gegenüber der XY-Skala. Wie machen Sie das jetzt? Hatten wir vielleicht schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt viele Wege. Sie müssen Farbwerte sich wählen und dann meinetwegen einen Kreis machen. Das ist ja hier auch, das wäre eine Spektrallinie. Sie können auch eine Gerade machen. Alles ist möglich. Nur Achtung, wenn Sie hier in diesem Diagramm Gleichabständigkeit haben, ja, ist das dann auch schon echt gleichabständig in der Wahrnehmung? Ja? Wie sieht denn die Formel aus? Von den Farbwerten her ja, aber nicht von den Helligkeiten, denn die Helligkeit ist ja hier drin nicht enthalten. Ja? Also Farbwerte, Farbton und Farbsättigung geht so gut, nicht oder ja, dafür nein, für die Helligkeit. Die müssen Sie separat nochmal kontrollieren. Entweder überall gleiche Helligkeit anstreben, ja, oder mit Helligkeit ein Dual Coding machen. Also zu sagen, okay, ich möchte, dass das Rot am hellsten ist. Dass also der hohe Wert zweimal ausgedrückt wird. Einmal durch den Farbton und Farbsättigung und einmal durch die Helligkeit. Das ist ein weiterer Parameter. Da können Sie also dieselbe Sache zweimal kodieren. Und das macht Sinn. Weil egal, wie die Menschen dann sortieren, was sie zuerst machen, kommen Sie zum gleichen Ergebnis, zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis. Das ist wichtig. Okay. Aber, ja?
Wie kann man die Helligkeit messen?
Mit einem Farbmessgerät.
Also das ist die Menge
von... Ich bringe nächstes Mal eins mit, ich zeige es Ihnen mal. Ja? Okay. Ich weiß nicht gerade, wer unserer Mitarbeiter das hat. Können Sie sich auch mal ausleihen und können Sie Ihren Rechner mal kalibrieren, wenn Sie wollen. Wir können jetzt 1001 Sachen rechnen. Sie müssen aber leider immer davon ausgehen, dass die Displays Ihrer User nicht kalibriert sind. Ja? Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, auf die Sie achten müssen. Hier steht nur Gamma-Korrektur, das ist der wichtigste Faktor, ja, aber nicht der einzige Faktor. Okay, manchmal möchten Sie auch spezielle Eigenschaften durch nicht uniforme Skalen hervorheben, auch das kann sein. Aber es ist nicht trivial, geeignete Farbskalen zu entwickeln. Wenn Sie mal Datenwerte ablesen sollten, wozu Farbe grundsätzlich nicht optimal geeignet ist, ja, sollte man Farbskalen benutzen, die durch viele Farbarten charakterisiert sind. Was ist eine Farbart? Ich benutze hier willkürlich Begriffe oder mache ich das vielleicht absichtlich? Was ist eine Farbart? Eben habe ich von Farbton und Farbsättigung gesprochen. Genau. Also das ist Farbart. Ja? Das ist die Art der Farbe. Das ist genau der Rest, die Farbigkeit, was nicht von der Helligkeit kodiert wird. Helligkeit können wir immer noch zusätzlich reinbringen. Okay? Also da möglichst viele nehmen, weil die kann man gut unterscheiden. Wir kommen nochmal auf ein Problem. Oft ist eine Spiralskala, also diese Dual-Coding in dem Farbraum, das ist ja nur eine Ebene. Das, was rauswächst, ist die Helligkeit. Und so ist das gemeint, also so eine Spirale da reinzulegen. Das heißt, sowohl mit Farbart als auch mit Helligkeit zu kodieren, eine gute Idee. Okay? Das ist auch sowas, kontinuierliche Skalen, einfach zu sagen, ich kann es kontinuierlich machen, sind aber oft problematisch, weil durch verschiedene Wahrnehmungseffekte, von der Hardware her nicht, aber entscheiden die dann trotzdem diskret. Sie erscheinen nicht wirklich kontinuierlich. Wir könnten jetzt zurückblättern. Okay. Typische oder oft ist es so, dass Sie Höhenfelder einsetzen wollen. Wollen Sie Höhendarstellungen, 3D-Darstellungen haben, dann orientieren Sie sich einfach an dem Standard-Shading-Algorithmen. Die sind oft besser, als das mit einer Farbe zu machen. Ich meine, klar, wir haben eine Gewohnheit, eine kulturelle Gewohnheit. Sie alle können Karten lesen. Also Landkarten, und fest eingeprägt ist, Berge hoch ist braun. Es gibt quasi auch keinen Kartograf, der das anders kodiert. Und blau ist Wasser. Ja? Und dazwischen liegt oder grün, beige und so weiter. Aber Gebirge ist braun. Und wenn es ganz hoch wird, sind noch so ein paar weiße Sprenker da drin, also so Gletscher dann. Bitte? Ja, dann einfach heller, dann nochmal. Das machen Sie sich klar, das ist allein eine kulturelle Angewohnheit. Ich weiß auch gar nicht, ob das interkulturell überhaupt funktionieren würde. Also wenn ich das jetzt in Indonesien zeige, in Afrika zeige, ob das genauso interpretiert wird, weiß ich nicht. Ja? Wird, also in Afrika sagen sie ja. Okay? Ja. Das ist nochmal eine, wir werden nochmal, eine Vorlesung werden wir zur Internationalisierung von Software machen. Ja? Auf was sie da aufzupassen haben, das ist gar nicht, überhaupt nicht trivial. Weil wir, jeder Autor setzt, zumindest solange er nicht ganz bewusst arbeitet, setzt er seinen ganzen kulturellen Hintergrund mit in das Interface rein. Er kann fast gar nicht anders. Ja? Man muss das schon sehr bewusst machen, um sowas wieder abzustellen. Farben haben da auch eine große, auch kulturelle Bedeutung und auch unterschiedliche Bedeutung. Und müsste man wissen. Ja?
Sie haben gesagt, wenn der Autor nicht ganz bewusst ist, dann setzt er seine Kultur ein. Gibt es auch ein kulturneutrales oder also wie würde das dann passieren?
Ich glaube, das gibt es nicht. Aber man kann natürlich bestimmte, sagen wir mal, kritische Sachen vermeiden. Es kommt ja immer darauf an, was man mit der Farbe zum Beispiel kodieren will. Ja? Und dazu muss man einfach wissen, dass vor kulturellem oder religiösen Hintergrund haben bestimmte Farben eben bestimmte Bedeutungen. Also grün ist im Islam eine reservierte Farbe. Es wäre nicht gut, wenn sie damit rumspielen. Würde wahrscheinlich nicht verstanden. Im Chinesischen ist er gelb aus Traditionen. Gelb war reserviert für den Kaiser. Das wirkt in der chinesischen Tradition noch heute. Das ist eine herausgehobene Art. Also traditionell durfte es nur der Kaiser benutzen, gelb. Es ist eine besondere Farbe. Wäre auch nicht schön, wenn sie damit rumspielen. Also eine kulturell neutrale Design, glaube ich, gibt es nicht. Aber was sie auf jeden Fall vermeiden müssen, sind, ja, das ist klar, das ist wie im Umgang, sind Kränkungen mit so etwas. Ja? Und darum geht es bei der Internationalisierung. Oder es gibt eine Menge Späßchen. So können wir bei Schriften nochmal sprechen. Also meine Erfahrung ist, der Ärger mit Schriften ist, vom Design her, dass je nachdem, welche Sprache sie benutzen, die Textboxen alle unterschiedlich groß sein müssen. Und jetzt haben sie es in Deutsch gemacht. Dann sind sie für viele Sprachen schon relativ sicher, weil Deutsch ist oft voluminös, lang. Ja? Was kleineren Text reinzusetzen, ist kein Problem. Größeren Text könnte in eine Katastrophe enden. Das heißt, dass sie dann Abkürzungen benutzen müssen und all so ein Kram. Für mich die sicherste Methode ist, mit Französisch zu beginnen. Weil Französisch ist noch ein bisschen länger. Ja? Das gilt natürlich nicht für jeden Begriff. Da muss man manchmal ein bisschen überlegen, welchen Begriff man dann benutzt. Ja? Aber hab ich persönlich gute Erfahrungen mitgemacht, die Textboxen nach der französischen Version zu bestimmen. Andersrum, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, wenn das einfach nicht reinpasst. Okay. Aber das betrachten wir nochmal separat. Da gibt es noch sehr viele Aspekte zu. Jetzt, wenn Sie mit Farbe arbeiten, natürlich, um Aufmerksamkeit zu machen, ist klar, aber mit Farbskalen, machen Sie sich immer klar, dass wir rund 8% der männlichen Bevölkerung, können natürlich sagen, ich gestalte nur für Frauen, das ist in Ordnung, ja, aber haben Farbfehlsichtigkeiten, sind nicht farbenblind, ja, sondern haben Farbfehlsichtigkeiten. Wer von Ihnen weiß, ob er eine Farbanomalie hat, also eine Fehlsichtigkeit? Rot-Grün-Schwäche wäre ungewöhnlich. Wir sind ungefähr 20. Das heißt, mindestens mal in dieser Größenordnung, mindestens einen müssten wir dabei haben. Die Frauen müssen jetzt nicht, weil das ist schon eher unwahrscheinlich, dass sie das haben. Hm? Okay. Also statistisch kann ich natürlich sagen, nicht einer muss dabei sein, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Und häufiger ist es noch, wenn Sie sehr, sehr kleine Sehwinkel haben. Also wenn Sie kleine Flächen haben, dann können viele Leute das oft nicht unterscheiden. Und einige von denen wissen es nicht mal. Die wissen das gar nicht. Zum Beispiel mein Neffe, der wusste überhaupt nicht, dass er kein Stereosehen hat. Das wusste der nicht. Ist dann mal einmal bei einer Gesundheitsuntersuchung aufgefallen, also bei einer gründlichen Augenuntersuchung, dass er kein Stereosehen hat. Wie entstanden? Ein Auge war deutlich schwächer von der Sehstärke her, ist ihm aber nie aufgefallen als Kind und so. Und das Gehirn hat diese Fähigkeit wegentwickelt. Braucht es nicht, weil wenn man unterschiedlich scharf arbeitende Augen hat, dann funktioniert das sowieso nicht und damit verlernt man das.
Ein klares Bild und ein verschwommenes, welches behält man?
Ja, das ist auch ganz klar. Ja? Und er wusste das nicht. Ähnlich ist es bei Farbfehlsichtigkeit, weil wir viele Cues dann haben, um uns doch zu orientieren. Also es ist nicht so, dass die Rot-Grün Sehschwachen immer unreife Tomaten essen. Das passiert denen auch nicht. Warum? Zum Beispiel, weil man sofort riecht. Also, ja, das ist, der muss das gar nicht optisch unterscheiden. Oder die Festigkeit sagt ihm das auch sofort. Das ist eine reife Tomate oder nicht. Und er merkt das oft gar nicht. Okay. Das sind aber die typischen Tests. Es gibt auch noch andere Tests, Farnworth-Test. Aber was sehen Sie denn da? Okay. Das sind die, die normal sehen. Obwohl, Vorsicht, dieses System ist jetzt nicht kalibriert, ja? Also, ist kein gültiger Test, kein echter Test. Aber eigentlich wäre es fair, wenn Sie mit Farbskalen arbeiten, dass Sie insbesondere für die Deuteranomalie, also die Rot-Grün-Schwäche, dass Sie da mit, also für mitentwickeln. Das ist wirklich jeder 20. Sie sind vollkommen ignorant, wenn Sie sich daran nicht orientieren. Da kam mir eben eine Idee, das muss ich mal machen, das muss ich ein bisschen länger. Man könnte nämlich diese, wahrscheinlich kann man das, eine solche Farbabstandsformel auch für Rot-Grün-Sehschwache oder Blinde entwickeln. Das wäre etwas, wo Sie sich dann dran orientieren könnten. Übrigens, das ist auch bei Cindy Brewer, ist das auch, sie hat immer Skalen auch dabei für Rot-Grün-Schwache, also Farbschwache. Ja. Das Ätzende ist nur, die Stufen sind dann eben anders als bei uns. Also in der Regel gelingt es, entweder entwickeln Sie die gleiche Stufigkeit für Normalsehende oder für Leute mit Farbsehschwäche. Denn echte Blindheit, das muss man auch sagen, also vollkommene Blindheit, dass Sie es gar nicht unterscheiden können, gibt es ganz selten. Das wäre mal ein interessanter Versuch, da mal ein bisschen länger drüber nachzudenken. Ich denke, das geht. Man könnte so eine Farbabstandsformel eben auch für bestimmte wichtige, also das ist jetzt die wichtigste, die Rot-Grün-Farbsehschwäche, entwickeln und dann eben vergleichen auch. Oder zumindest wissen, wie nehmen die das wahr. Also das ist gar nicht so schwierig. Und mal gucken, die Farbskalen, sind die noch vernünftig gewählt.
Was kann man da jetzt genau machen bei Rot-Grün, um es ein bisschen anzugleichen? Weil vor ein paar Folien hieß es ja noch, diese Rot-Grün-Zweifarbenskalierung wäre was ganz Praktisches.
Ja, dann müssen Sie da für Rot-Grün müssen Sie gelb, zum Beispiel Gelb-Blau nehmen. Mhm. Weil das können Sie gut unterscheiden. Die verwechseln ja nur, also in dem XY-Diagramm können Sie das eigentlich ziemlich schön ausrechnen, das ist ja ein bisschen steiler. Da gibt es dann sogenannte, also für Farbfehlsichtigkeiten, Verwechslungsgeraden. Das heißt, Sie können Geraden konstruieren, ja, und alle Farben, die hier drauf liegen, können die Leute nicht unterscheiden. Ja? Die Farben auf dieser Geraden können Sie nicht unterscheiden. Und die Parallelen dazu schlecht unterscheiden. Ja, das kann man jetzt für unterschiedliche Sehschwächen, kann man das ausrechnen und kann sich das dann auch angucken. Nur das Problem ist, sich etwas anzugucken, wie ein Farbseh, jemand mit einer Anomalie, ist auch nicht unproblematisch, weil Sie sehen es trotzdem nicht genauso wie er. Man kann das zwar annähern, aber ist nicht optimal.
Also im Zweifelsfall doch bei der Helligkeitsskala bleiben.
Er hat es verstanden, warum ich da eben so für geworben habe. Ja, genau. Weil das funktioniert für jeden, der sehen kann. Das ist, ja. So, jetzt generell, ich will da auch nicht weiter drauf rumrücken, verwenden Sie immer Farbe mit Zurückhaltung. Das ist das erste, wo ich, erster Aspekt, ein richtig schönes, buntes Interface machen nur Informatikerinnen und Informatiker. Nie ein Designer. Das würde er nie machen, das ist raustrainiert. Es ist wirklich weg. Also wenn Sie sich ein bisschen verstecken wollen, nehmen Sie eher weniger, gehen Sie zurück. Grau, ist so ein lebhaftes Mausgrau ist auch wirklich was Schönes. Okay. Sehr gut. Man kann mit Farbe gut gruppieren, also unterschiedliche Interface-Elemente, das funktioniert gut. Wenn das jetzt auch noch für die Fehlsichtigen gut funktioniert, dass sie es gut unterscheiden können, ist das prima gemacht. Gut, betone das Interessante, vermeide das Störende, da kann man jetzt ewig lange drüber sprechen. Klar, das machen sie hoffentlich. Es ist immer wichtig, wenn sie Farbkodierungen benutzen, also so Skalen, dass sie auf den kulturellen Hintergrund einerseits, aber natürlich auch gegebenenfalls auf die beruflichen Hintergründe abstellen. Es ist nun mal verschieden. Ich sage mal, einen beruflichen Unterschied, den Sie vielleicht jetzt gar nicht so glauben, aber das ist getestet worden. Für Sie, was ist eine Warnfarbe? Was würden Sie als typische Warnfarbe nennen? Rot, genau. Rot ist für uns Menschen eine typische Warnfarbe. Kommt vielleicht daher, dass unser Blut rot ist. Also wenn wir Blut sehen, ist immer irgendwie, Was ist eine typische Warnfarbe für Chirurgen? Also rot sehen sie ständig. Es ist so getestet. Grün ist für sie die Warnfarbe. Weil bei Ihnen im Bauch, wenn man da was Grünes sieht, das ist nicht gut. Ja? Also, es ist so. Und natürlich ist das allein durch den Beruf, durch die Gewöhnung geprägt. Ja. Gut. Also, nutzen Sie das als Metapher. Know your user, da werden wir nochmal drüber sprechen, ganz explizit. Ist wichtig, dass Sie dann auch gucken, wenn Sie in Farbkodierung gehen, was sind denn da gewöhnliche Kodierungen? Natürlich können die alle mit unseren Haushaltskodierungen umgehen. Ich meine, auch ein Chirurg stellt nicht den roten Wasserhahn voll an und prüft mal, ob das auch wirklich gefährlich ist. Blöd sind die auch nicht. Aber was ist so impulsiv? Was ist sofort als Reaktion da? Und da kann ich nur noch mal sagen, ganz wichtig, sogar Bill Gates, der ja nicht alles verstanden hat, sehen Sie ja an dem Betriebssystem und so. Aber eins hat er verstanden, Bilder sind schneller als das Wort. Das heißt, Sie sehen eine Farbe und Sie haben eine emotionale Reaktion darauf. Sie können gar nicht anders. Und das geht wirklich schneller im Gehirn. Das heißt, Ihre Interpretation, was sehen Sie eigentlich, kommt danach. Und deshalb ist Farbe auch so wirksam. Weil Sie interpretieren den Inhalt kognitiv erst, nachdem Ihre Emotion schon da war. Die Reaktion auf die Farbe. Zum Beispiel, ist es eine kalte Stimmung, ist es eine warme Stimmung, ist es was Gefährliches, ist es Ungefährliches. Das ist da, das ist blitzschnell. Und dann beginnt die kognitive Reaktion darauf. Und wenn Sie sich erstmal aufgeregt haben, emotional aufgeladen sind, dann ändern Sie das mal. Das wissen Sie, wenn Sie sich das letzte Mal an den letzten Streit mit Ihrem Freund, Ihrer Freundin erinnern. Wenn die Stimmung erst da ist, ist nichts mehr neutral. Und das geht am User Interface auch so. Das ist so. Sie können gar nicht anders. Ja, das ist jetzt wirklich schön, das kann man immer wunderbar aufschreiben. Wir kommen auch bei anderen Richtlinien nochmal dazu. Farbanomalien sind ja eine Behinderung, also müssten wir eigentlich so gestalten, dass diese Betroffenen nicht beeinträchtigt sind. Ist aber extrem schwer. Entweder kastrieren sie alle, das wäre gewissermaßen so die Methode. Kann ja auch nicht sein, oder? Sprechen wir nochmal drüber, über die Bildschirmrichtlinie. was wir da machen. Ist aber generell eine gute Idee, wir haben darüber gesprochen, ein Dual-Coding zu machen. Also, wenn Sie etwas Wichtiges haben, dann kodieren Sie es zweimal. Nicht nur in Farbe, sondern Sie können ja auch, was weiß ich, mit Farbe und Formen kodieren. Denken Sie an die Gruppierungen. Ich habe Ihnen das hier vorab in den Folien. Ich stelle Sie jetzt direkt nach dieser Vorlesung auch ins Moodle ein. Dann können Sie auch damit arbeiten. Das ist eine gute Idee. Das Wichtige doppelt kodieren. Okay, und verwenden Sie einen angemessenen Level of Detail, also zu detaillierte Angaben, egal, Codierungen, sind immer problematisch. Kriegen Sie eh nicht rüber, die Information. Gut. Aber mit diesen Regeln, ich trage die eigentlich sehr ungern vor, weil das immer so eine Aufzählung wird. Ja? Diese Veranstaltung hat diese aufwendige Übung für uns, deshalb, weil das würden Sie heute Nachmittag, heute Abend, kriegen Sie 5 Punkte nicht mehr korrekt zusammen. Das ist einfach so. Das heißt, Sie müssen das erleiden, jeden einzelnen Punkt. Das können Sie nicht lernen, das können Sie nur erleiden. Also wir müssen Sie ein bisschen quälen, es geht nicht anders. Gut, da geht das jetzt noch weiter. Also verwende Blau für großflächige Bereiche, aber nicht für dünne Linien, weil die rutschen Ihnen weg. Also die sieht man dann einfach nicht mehr. Verwenden Sie Rot und Grün im Zentrum des Blickfeldes. Es gibt 1000 solche Regeln. Randbereiche der Retina sind nicht sensitiv für Farben. Also wenn Sie jetzt gerade bei den großflächigen Displays, ist das wichtig. Sie können nicht davon ausgehen, der Benutzer springt zwar durch seine Saccaden hin und her, aber dass alles gleich wahrgenommen wird. Okay. Wenn Sie so eine Situation haben, eher schwarz und weiß in der Peripherie, entspricht dem Blickpunkt, also entspricht den Sehgewohnheiten. Verwende Farben für benachbarte Regionen, die sich in Farbton und Helligkeit unterscheiden. Das ist genau das, was die Cindy Brewer gemacht hat, solche Karten kodiert. Das wissen Sie aber. Wie viele Farben braucht man denn minimal für eine beliebige Karte?
4.
Das haben Sie Echo gelernt. Wahrscheinlich in der Theorie, oder? Das wissen selbst die, ja, genau. Okay. Schauen Sie sich das an. Letztes Mal, verwende möglichst nicht mehrere hochgesättigte Farben. Ja, das ist das, was die Informatiker gerne machen. Das unterscheidet sich ja wunderbar. So knalliges Rot, knalliges Gelb. Okay, ist nicht gut. Auch solche Sachen sind nicht unproblematisch, weil bei unserer Farbwahrnehmung gegebenenfalls zwischen bestimmten Farben Farbsäume entstehen. Ja? Also wir sehen Farben, die definitiv nicht da sind. Können Sie wunderbar auf dem Testfarbbalken sehen. Die sind ja nach Helligkeit sortiert und da entsteht in der Mitte, ich weiß jetzt nicht genau, zwischen Gelb und Grün, glaube ich, entsteht immer, die meisten sehen sowas wie eine rote Linie dazwischen. Ja. Das kann eben auch passieren, wenn Sie ungeeignete, vor allen Dingen gesättigte Farben nehmen. Also diese Effekte hängen natürlich auch immer von der Sättigung ab. So, das war jetzt wirklich der ausführliche Ausflug rund um die Farben. Und Sie werden sehen, dass Sie jetzt mit den Farben und der Typografie in Ihrer Übung spielen werden. Aber zur Typografie will ich noch ein bisschen was sagen, aber gerne vielleicht zur Farbe noch Fragen. Okay. Gut. Dann so ein paar Worte noch zur Typografie. Tatsächlich ist Typografie eine Kunst oder ein Kunsthandwerk, so wie Programmieren auch. Das wissen Sie ja alles. Programmieren ist eine Kunst. kann man auch nicht lehren, können Sie nur erleiden, programmieren zu lernen. Ich kann Ihnen ein paar Grundsätze sagen, aber richtig lehren, wie programmiere ich richtig, ist unmöglich in einer Präsentation. Sie müssen durch die Aufgaben durch. Und Kunst, Typografie ist tatsächlich eine Kunst. Es gibt auch sehr wenige gute Typografen. Und es geht eigentlich mit der Typografie um die Gestaltung einer Textseite. Also eine komplette Seite oder eines Plakates oder eines gesamten Dokumentes mittels, das ist wichtig, Schriften, Bildern, Linien, Flächen und Farben. So ein bisschen hatte ich Ihnen zum Layout schon gesagt, wie man das aufsetzen kann, wie man es traditionell aufsetzt. Sie denken an die optische Mitte, oben, unten, rechts und links. Okay. Nur gefährlich für uns ist es, weil das wirklich ein Handwerk ist mit ganz langer Tradition. Ja. Seitdem es Schriften gibt, gibt es eben auch Leute, die damit gestalten. Und kulturell haben sich hier, gerade beim Buch, eben bestimmte Regeln durchgesetzt. Typografie hier, so wie es jetzt hier definiert ist, ist die Gesamtgestaltung mit Text. Ja. Streng genommen, also manche sagen auch, Typografie ist die Gestaltung eines einzelnen Schriftzeichens. Das sind Typografen. Aber streng, vielleicht sollte man es Mikro- oder Mikrotypografie nennen, um das zu unterscheiden. Ja. Also ich bevorzuge das so. Man kann natürlich sagen, Mikrotypografie ist die eigentliche Schriftgestaltung. Und Buchstaben und Makrotypografie ist das Layout der gesamten Seite. Das kann man so sagen. Weil Sie alle wissen, wie ein Buch aussieht, tut mir leid. Keiner kann das ablegen von uns und sagen, ich weiß nicht, wie das ist. Und Sie haben es wahrscheinlich immer so hingenommen, dass man das so macht. Aber sind in Ihren kulturellen Background auch diese Regeln eingebrannt? Sie können sich oder sollten sich nicht vollständig davon entfernen. Das irritiert die Benutzer. Eine neue Interpretation ist allerdings wichtig, weil wir haben andere Probleme als nur die Gestaltung einer Buchseite oder einer Doppelseite. Das sagte ich schon. Die Gestalten damit ist vielleicht auch eine Begabung und kann man gar nicht so vermitteln. Aber man kann zumindest die richtigen Begriffe benutzen. Und die wollen wir uns mal kurz anschauen. Im Deutschen unterscheiden wir Schriftart und, oder sagen wir, Schriftart und Schriften ist dasselbe. Englisch wäre es eine Typeface. Das ist die Gestaltung eines kompletten Zeichensatzes. Aber diese Schriften werden unterteilt in Schriftgruppen oder Familien und auch diese Kategorien sollten Sie kennen. Das ist sogar genormt und können Sie meinetwegen danach lesen. Aber die Hauptkennzeichen sind, entweder ist es eine proportionale Schrift oder eine nicht proportionale Schrift. Und das bezieht sich auf den Zeichenabstand. Ist der immer identisch oder variiert der von Buchstabe zu Buchstabe? Sie alle kennen noch die typischen Schreibmaschinenschriften, wie sie auch oft heute noch, also wenn sie Code schreiben, benutzt werden, gleichabständig. Kurier oder so etwas. Okay? Dagegen die Proportionalschrift, die auch ein schnelles Lesen erlauben. Okay. Zweite Hauptunterscheidung, mit Serifen oder serifenlos. Was sind denn Serifen?
Ja? Schleifen im Buchstaben, Schnörkelung.
Ja, Schnörkelung ist gut, Schleife ist auch gut. Sie auch noch einen Vorschlag?
Ja, also mit so und dann Linien und Oberlinien. Also wenn wir dann A.
Ja, genau. Das sind zum Beispiel hier so kleine Häkchen dran, wo um einen Tee zu machen oder so. Ja? Diese kleinen Häkchen, die nenne ich Serifen oder die kleinen Striche. Kennen Sie alle solche Schriften? Und das andere sind die Serifenlosen. Das sind die, wir schauen uns die gleich auch im Beispiel an. Das sind kleine horizontale Endlinien an Buchstaben, an denen sich das Auge orientieren soll. Darum geht es eigentlich, dass Sie einen Lesefluss erhalten. Ja? Für viel Text zu lesen, auf Textseiten insbesondere, sind Serifenschriften angenehmer, weil sie das Auge führen. Also es sind eigentlich nicht diese kleinen Striche, sondern es sind gerade die horizontalen Striche. Ja. Gut. Die eignen sich gut für Fließtext, das ist eine grundsätzliche Regel, also insbesondere wenn es viel ist. Und Schriften ohne Serifen sind aber besser für Plakate oder große Überschriften. Wir sprechen auch gleich nochmal über das Mischen ganz kurz. Und das sind eben so weitere Gruppen. Ob man die jetzt unbedingt, also auswendig lernen würde ich sie nicht, aber wenn Sie häufiger mit Schriften umgehen, werden Sie die schon kennenlernen, also auch diese Bezeichnungen. Und Sie kennen dann hier eine typische oder typische serifenlose Schriften, hier unten, serifenlose Linear-Antiqua-Schriften, Antiqua, Barock-Antiqua, nochmal Antiqua, Französisch-Barock-Antiqua. Sie sehen auch daraus, auch aus den Bezeichnungen, das sind ja jetzt die deutschen Bezeichnungen, dass diese alte Tradition da auf jeden Fall da ist. Hier nochmal weiter, auch die Angaben, wann das ist, wann das entwickelt wurde. Areal zum Beispiel und Einfluss von Microsoft, wussten die wenigsten wahrscheinlich von Ihnen. Und war damals eine Idee, sie hätten für Helvetica bezahlen müssen und da haben sie sich eine neue Schrift entwickeln lassen. Okay. Da gibt es ganz, ganz viele, die werden Sie jetzt ja auch ausprobieren und gucken. Vor allen Dingen wichtig sind natürlich, wenn Sie billige oder Public Domain Software herstellen, dass Sie auch nur mit frei verfügbaren Fonts gestalten. Ja? Also das müssen Sie schon checken. Ansonsten, die Typografen unterscheiden dann auch Schriftstärken und Schriftschnitt, dasselbe, ja. Nicht dasselbe. Schriftstärke ist die Größe der Zeichen. Auch obwohl Sie meinetwegen alle 10 Punkte haben oder so etwas auswählen, sind die Zeichen trotzdem nicht gleich groß. Weder in der Breite noch exakt in der Höhe. Und das würde man als Schriftstärke machen, aber wichtiger für uns ist der Schriftschnitt oder Englisch Font Style. Und da unterscheiden wir, das sind die klassischen Auszeichnungsformen. Entweder normal für den normalen Text, fett für Auszeichnungen, kennen Sie ja alles, kursiv für Hervorhebungen, zum Beispiel Zitate oder andere Hervorhebungen, extra schmal. Dann, wenn sie in Not geraten, ist eigentlich fast nur gebräuchlich für Plakate, wenn sie mit Platz nicht klarkommen. Oder extra breit, auch das lässt sich natürlich da machen. Also es ist wirklich ein Gestaltungselement, Sie werden das ja sehen. Und da sehen Sie zum Beispiel bei so einer ausgearbeiteten Schrift wie die Frutiger, was es da alles gibt. Ja? Hier von Ultralight bis Ultra Black und hier die verschiedenen Ausführungsformen dann. Also das ist, was verstehen wir, Compressed, also irgendwo müsste normal. Das ist Italic, das ist also schräg. Extended Italic, kann ich gar nicht lesen. Von hier ist es schlecht, vielleicht kann ich es hier. Ah ja, hier kann ich es besser lesen. Basic steht in der Mitte, also das ist der Normalfont, dieser hier. Ja. Und da sehen Sie, was für so eine Schriftfamilie, was da alles entwickelt wurde. Ja? Okay. Ein paar fehlen hier unten. Weiß ich auch nicht warum. War der Schriftgestalter vielleicht. Hat er keine Lust mehr. Oder es passt nicht. Auch das ist wichtig, diese Begrifflichkeiten allein. Weil sonst können Sie nicht gut mit Designern arbeiten. Wir unterscheiden erstmal Oberlängen und Unterlängen. Oberlängen sind alle Buchstaben, die nach oben, also über das X, über A, O hinausragen, wie das F zum Beispiel. Ja? Das bezeichnen wir als Oberlänge. Und das, was nach unten rausragt, ist die Unterlänge. Und diese X-Höhe, so wird sie sogar bezeichnet, sagt man auch Mittellänge oder Z-Höhe, ist die Versalhöhe. Für Versalien, das sind eben Z-Höhe, das ist, sind die Großbuchstaben und so weiter. Und das kann variiert sein. Und das ist auch in den verschiedenen Schriften dann variiert. Okay, und hier andere Begriffe. Dikte bezieht sich immer auf die Breite des M's. Der breiteste Buchstabe, den wir haben. Und die Zwischenräume hier nennt man Punzen. Ob man das nur wissen muss, weiß ich nicht. Aber wichtig ist noch, dass es für jeden Buchstaben eine sogenannte Nachbreite gibt. Also ist natürlich insbesondere wichtig für Proportionalschriften. Ja? Das heißt, das gibt den Abstand zum nächsten Buchstaben vor. Und auch eine Vorbreite, also Nachbreite und Vorbreite, das regelt genau den Abstand. Und das ist für jede Schrift und auch für jeden Schnitt unter Umständen unterschiedlich festgelegt. Ja? Also ich kann nur sagen, an so etwas zu manipulieren ist ein bisschen risikoreich. Verlassen Sie sich da lieber auf das, was der Rechner Ihnen setzt. Das okay. Wenn Sie da noch weiter dran interessiert sind, es gibt in Karlsruhe da bei der Uni gibt es einen schönen Kurs dazu. Können Sie gerne mal durchschauen. So, und jetzt noch ein paar Regeln. Alle Regeln, die ich Ihnen sage, dürfen verletzt werden. Also es gibt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das müssen Sie wirklich wissen. Ja. Aber wenn Sie sie verletzen, sollte es nicht aus Versehen passieren, sondern bewusst zur Gestaltung. So. Für eine Bildschirmseite, ja, hier kann man schauen, was das macht. Also schon als ich es aufmachte, dachte ich, ja, das ist doch irgendwie... Also bitte nicht zu viele verschiedene Schriften in ein Dokument bringen. Also hier ist es natürlich extrem, das würde ja niemand von Ihnen machen, das ist ja vollkommen klar. Aber große Regel, höchstens zwei. Und wenn ich zwei benutze, dann besser eine Serifenschrift und eine serifenlose Schrift. Die meisten Buchverlage haben eben auch zum Beispiel solche Vorschriften. Und da ist es oft so, dass der normale Text mit einer Serifenschrift gemacht wird, der Fließtext, aber dann zur Abhebung die Unterschriften, zum Beispiel bei Abbildungen oder Tabellen, mit einer serifenlosen Schrift, eher als Plakat gestaltet. Also wenn verschiedene Schriften, dann nach Möglichkeit einmal Serife und einmal nicht Serife. Wenn Sie damit zu grobe Fehler machen, so wie hier, ja, dann kann das wirklich zu einem Missverständnis führen. Sie müssen immer daran denken, Ihre Zuschauer, Ihre Betrachter, die interpretieren da etwas zu. Wenn sie unterschiedliche Sachen benutzen, wollen die verstehen, warum hat er das denn gemacht. Und nicht glaubwürdig ist, naja, einfach mal so zum Spaß oder ich habe es mal probiert. Okay. Warum mehrspaltig etwas anlegen? Ist es besser, ist es schlechter?
Ich würde es für schlechter halten eigentlich. Aha. Ich, also meine Gewohnheit wäre einfach von Anfang bis zum Ende lesen und nicht einmal wieder den besuchten Bereich wieder zu besuchen. Also wieder.
Aber Sie würden auch nie lesen. Die Visualisierung von Daten, Bertin unterscheidet drei.
Nee, so würde ich es auch nie lesen.
Nein, würde Ihnen nie passieren.
Also wenn die Zeilen kürzer sind, kann man nicht so leicht drin verrutschen.
Ja. Sind unsere Zeitungslayouter, sind das alles Idioten? Dass die so relativ schmale Spalten machen, ja?
Genau. Wenn man das Auge von links nach rechts bewegen muss und es ist einfacher, das Auge von oben nach unten zu bewegen. Deswegen ist es oft sinnvoller, es in Falten anzuordnen, statt in Zeilen. Anders als beim Buch, da habe ich eine Seite, die kann ich oft mit dem Auge im Sehfeld gut erfassen, sodass es nicht sinnvoll ist, da mehrere Spalten anzuordnen.
Er hat fast alles gesagt. Ja? Natürlich haben Sie die Wahlfreiheit, aber ich wäre immer vorsichtig, nicht zu breite Spalten zu wählen. Ja? Weil das, ein Computer-Interface ist kein Buch. Und beim Buch haben Sie noch den Vorteil, also die lange Zeilenlänge wird genau durch die Versalien unterstützt, ja? Dass Sie Ihr Auge die Zeile halten kann. Ja? Und es gibt einige Fonts, die können das natürlich auch, das ist jetzt hier versalienfreier Font. Es gibt diese feinen Unterstriche, sind zwar jetzt bei den Auflösungen, die wir haben, eben auch realisiert, also es geht, aber die Feinheit, die wir im Druck haben, kriegen wir natürlich am Rechner nicht. Ja? Okay. Ist immer eine gute Idee, zumindest mal darüber nachzudenken, gegebenenfalls schmale Spalten zu machen. In Zeitschriften ist es üblich, hat sich das fast zu einem Standard entwickelt, 40 Zeichen. Ja. Die unterschiedlichen Satzarten, das brauchen Sie oder haben Sie gestern wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, die andere Gruppe. Wir unterscheiden den linksbündigen Flattersatz, das ist linksbündig ausgerichtet, rechts hin und her gehend. Den Blocksatz ist rechts und links ausgerichtet. Es ist problematisch, das vollautomatisch zu machen, weil gerade im Deutschen gibt es manchmal extrem lange Worte und dann sieht so eine Zeile so aus. Ja. Das ist natürlich unschön. Also wenn Sie Blocksatz machen, nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte, dann gehört aber dazu ein gutes Trennen.
Automatische Silbentrennung.
Ob Sie sich da auf den Automatismus verlassen sollten, ist eine andere Frage. Also ich sage nur, dann Arbeit machen und auch den Automatismus nochmal nachschauen. Denn auch der versagt manchmal, gerade bei unseren deutschen Mammutworten, also...
Ja, auch da ist halt schwierig. Ich meine, automatische Silbentrennung ist halt super, aber auch die Wortabstände, also die Abstände zwischen den Worten sollten ja möglichst ähnlich sein. Bei langen Worten kann es super sein, aber der Abstand davor ist halt mega groß. Das wäre halt sehr schlecht im Lesefluss.
Und bei schmalen Spalten erst recht ein Problem. Ja? Also Sie sehen hier einen typischen Flattersatz, ja, linksbündigen Flattersatz. Und das funktioniert dann natürlich auch bei schmalen. Und ich glaube nicht, dass das irgendeiner von Ihnen als störend empfinden würde. Ja? Warum soll ich da einen Blocksatz draus machen, wo es rechts und links ist? Also Blocksatz macht mehr Probleme, als Sie glauben. Okay? Gut, Mittelachsensatz, zentrierter Satz, meine längeren Texte so zu schreiben, das ist fast hirnrissig, aber Überschriften oder so kann man natürlich mal so setzen, dass das an der Mitte ausgesetzt ist, aber möglichst vermeiden, würde ich auch sagen. Und rechtsbündiger Flattersatz, naja, Sie werden damit, Sie werden sich das ja selber anschauen, was Sie dann damit machen können. Hier sind ja die Spielregeln. Das Problem ist, dass wir ja von links nach rechts lesen, ja, und dann das Auge ja den Anfang schlecht findet. Okay. Flattersatz, Blocksatz, hier nochmal erklärt, können Sie sich gleich anschauen. Und gerade mit diesen Themen, da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz viel Literatur. Und wenn Sie da im Internet recherchieren, finden Sie auch ganz, ganz viel. Ich würde Ihnen zu dem Gesamtkapitel jetzt, nicht nur zum Satz, ja, diese beiden Quellen empfehlen, wenn Sie da mal was zu lesen wollen. Einmal von einem Psychologen aus der Psychology of Everyday Things. Ist ganz interessant, spricht aber nicht nur über Interfaces. Und der Mullet, Sano, der spricht speziell über Interfaces. Und obwohl er 16 Jahre alt ist, vielleicht gibt es auch eine neue Ausgabe inzwischen, ist etwas, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Obwohl wir jetzt lange uns damit rumgequält haben, haben wir nur das Allerwichtigste dazu sagen können. Und ich kann und will und soll, Sie sollen gar nicht zum Designer werden, Sie sollen nur die Variabilität erkennen lernen, was man alles machen könnte. Die eine oder der andere hat mehr Talent als... Gut, lassen wir es mal so. Und wird von sich heraus irgendwie schicker gestalten. Das will ich auch gar nicht jetzt lehren, versuchen zu lehren. Ich glaube, jeder von Ihnen muss seine eigenen Grenzen erfahren. Und wenn, dann gibt es ja auch entweder professionelle Partner, Designer, die einem vielleicht helfen. Was Ihnen jetzt passieren kann, ist, dass Sie mit denen besser kommunizieren können, wenn Sie das durchgemacht haben, alles, was wir jetzt noch besprechen werden. Und wichtiger ist aber, dass Sie irgendwie herausfinden, okay, das ist doch etwas, was einen Wert hat auch. Vertiefung zu all diesen Sachen erfolgt in der Übung. Das Aufgabenblatt, glaube ich, ist schon draus mit der Typografie. Und ich wünsche Ihnen da viel Spaß. Damit bin ich für diese Vorlesung, jetzt habe ich dreimal so lange gebraucht als in den Vorjahren. Nicht, weil ich getrödelt habe, sondern weil ich eben auch es intensiver machen wollte. Und gerade den Farbkapitel haben wir ja komplett dazwischen geschoben. Jetzt, demnächst, geht es wieder im normalen Takt. Und ich denke, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt noch was Neues anfangen. Es ging jetzt über Richtlinien und dergleichen. Es ist zwar hier auf meinem Rechner, aber ist für Sie auch mal ganz schön, wenn Sie früher zum Essen gehen können. Aber wenn noch die eine oder der andere eine Frage hätte, stehe ich gern bereit, das noch zu diskutieren. Sind alle erschlagen. Ne? Okay. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke.